Ich möchte jetzt beginnen heute, weil ich ja öfters da bin, kann ich ja Fortsetzungen machen mit dem Thema Jesus Christus als Gott. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass wir, wenn wir zum Glauben kommen, dann erleben wir die Wiedergeburt. Und dann merkst du aber, dass jeder Zeuge Jehovas, fast jeden von euch, würde der an die Wand reden. Von der Argumentation her sind die weit voraus, auch wenn es komplett falsch ist, was sie argumentieren, weil sie so geschult sind. Und was uns abgeht ein bisschen, ist einfach auch die Lehre in dem Sinn, dass wir wirklich Bescheid wissen, was sagt die Bibel zu verschiedenen Themen und was sind die Bibelstellen dazu. Ich habe vor ungefähr 4-5 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, begonnen, eine persönliche Konkordanz für mich aufzubauen. Und das ist lustig oder traurig, beides, dass die was jünger sind, die eigentlich ein Leben lang schon studieren und täglich in der Bibel sind, die sind bestrebt, immer weiterzukommen. Und das ist so das Markenzeichen auch von Leuten, von alten Christen und Christinnen, die hören nie auf zum Lernen. Die wollen weiterkommen, obwohl sie vom Durchschnitt her schon unendlich weiter sind als wie die meisten in den Gemeinden drinnen. Aber du merkst, warum sind sie so weit gekommen? Weil sie immer weiter lernen wollen. Und das bewahrt uns auch in den verschiedenen Phasen des Christseins, bewahrt uns das davor, dass wir lau werden, dass wir abnehmen, dass wir unbrauchbar werden. Also es gibt genug Christen in den Gemeinden, wo du merkst, du stehst jetzt einfach seit vielen Jahren schon und wenn es steht, dann geht es eigentlich zurück. Also das ist gar nicht möglich. Eine Firma, die keinen funktionierenden Verkauf hat, die wird von selber immer kleiner. Warum wird sie kleiner? Weil du auch verlierst. Und wenn du hinten nur verlierst und vorne nichts dazu gewinnst, dann gleicht sich das nicht aus. Und das ist das Problem. Und das merkt man auch als ganze Gemeinden. Wenn wir nicht wachsen als Gemeinde oder individuell, dann nehmen wir ab. Das soll uns jetzt aber nicht in ein Tätigkeitschristsein hineinführen, in Aktivitis, sagen wir dazu, sondern das soll uns dazu führen, dass wir umkehren, dass wir unsere Prioritäten wirklich ausrichten nach dem Herrn. Der Bruder hat, dieser Ambros, der ist eigentlich eingeladen worden, der hat viele gefragt, ob sie mit nach Bulgarien kommen. Und sie haben alle abgesagt und dann hat er mich gefragt und ich habe eigentlich gleich zugesagt. Und dann hat er gemeint, ja, warum hast du so schnell zugesagt? Da habe ich gesagt, ja, weil es gibt für mich Fixpunkte und das private und firmliche Leben geht um diese Fixpunkte herum. Also das Geistliche ist bestimmend und um das herum hat sich das andere zu organisieren. Kennst du mir da jetzt folgen? Und meistens leben wir so, dass wir unsere Fixpunkte haben. Familie, Beruf, was auch immer. Und das Geistliche hat sich um das herum zu organisieren. Und allein daran sehen wir, was unsere Prioritäten sind. Und das merke ich einfach, es kann kein Christsein geben, das wirklich fruchtbar ist und das wirklich vom Herrn gebraucht werden kann, wo nicht die Prioritäten passen. Und diese Gesinnung Christi, der wir jetzt in dieser Reihe noch öfters begegnen werden, das muss uns prägen. Weil sonst sind wir von vornherein gar nicht brauchbar. Also mit der Bekehrung beginnt eigentlich alles erst und mit der Hingabe an den Herrn beginnt auch alles erst. Sonst werden wir immer Babys bleiben oder Teenager oder alte verkrachte Christen, die bitter sind oder die einfach keine Kraft mehr haben. Der Hubert ermutigt mich immer, weil er, du bist ja auch schon in die Jahre gekommen und du bist immer noch so mit dem Herrn unterwegs und das ist schön. Ich weiß, das hat mich so geprägt. Einmal habe ich einen Missionar besucht und sein Schwiegervater war da und dann kommt er heraus und sagt, was er heute wieder mit dem Herrn erlebt hat. Und er war weit über 80, was ihm der Herr heute wieder gezeigt hat. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, er hat nie aufgehört zu lesen, zu lernen, zu brennen für den Herrn. Und so habe ich auch den Eindruck, jetzt nach bald 34 Jahren Christsein, ich bin einfach am Anfang. Ich fühle mich am Anfang, es gäbe noch so viele Bücher, die ich studieren möchte, nämlich in der Bibel drinnen, und ich komme nicht dazu, weil ich ja voll im Beruf stehe. Also das hört nie auf, oder diese persönliche Konkordanz, die hilft mir jetzt schon, weil ich dann Stellen aber wieder schnell finde für Predigten und so. Und so möchte ich euch ermutigen, auch jetzt euch auf dieses Thema einzulassen, denn welches Thema kann denn größer sein als unser Herr Jesus Christus? Wir sind ja Christen, seine Nachfolger, und so möchte ich heute beginnen mit dem ersten Vortrag, der Herr Jesus als Gott. Und das war für mich ganz entscheidend, weil ich bin ja durch die Zeugen Jehovas zum Glauben an die Bibel gekommen und zum Glauben an Gott. Das jetzt habe ich schon öfters erzählt, glaube ich, gell? Und diese Zeugen Jehovas haben ja sind ja eigentlich massive Irrlehrer, das muss man ganz deutlich sagen. Aber immer wieder gebraucht Gott sie auch dazu, um Menschen anzusprechen. Die kommen, also ich bin dann weggekommen natürlich, bin dann Christ geworden. Ich habe das Evangelium durch die Zeugen nicht kennengelernt, weil sie es nicht haben. Und sie sind sogar so weit, so satanisch, dass sie die Leute direkt vorbeiführen. Also an dem sehen wir, wer letztlich hinter der Lehre steht. Sie führen Leute direkt vorbei. Das heißt, die sagen zum Beispiel, ja, die ganzen Segnungen in Epheserbrief, das ist schön, aber das gilt nicht für uns, weil wir sind ja auf der Erde und das gilt nur für die, was in den Himmel kommen. Das heißt, sie studieren die Segnungen und sagen buchstäblich, das ist aber nicht für uns. Also was kann Ärger sein, oder? Dass wir also die Leute direkt vorbeiführen. Sie führen die Leute direkt vorbei an Jesus, am Evangelium, an den ganzen Segnungen. Und trotzdem ist es so, dass Leute oft zum Bibellesen beginnen durch die ZJ. Der Herr benutzt sie oft wider Willen. Es gibt sogar Gläubige unter ihnen oder Gruppen, die sich von ihnen abspalten. Aber unterm Strich ist es eine Sekte. Und eine Sekte ist gleichbedeutend damit mit einer Gruppe, die sagt, nur wir sind gerettet. Also in dem Sinne ist die größte Sekte die katholische Kirche, wenn man streng nimmt. Das heute ist eh alles Wischiwaschi. Aber wenn man streng nimmt, dann und nach ihren Dogmen, ist sie die größte Sekte, weil sie sagt, außerhalb von uns kann es kein Heil geben. Massiv in den Dogmen, die ja nie aufgehoben worden sind. Und so war es für mich dann ein Riesenproblem, wie ich dann mit Christen konfrontiert worden bin, die Gottheit Jesu. Das habe ich einfach nicht glauben können, weil mir das völlig unlogisch erschienen ist und auch nicht der Bibel entsprechend. Und das war für mich der größte Kampf eigentlich vor meiner Bekehrung. Und ich war schon ein halbes Jahr dabei, war schon richtig Gehirn gewaschen. Und ich habe wirklich gut argumentieren können. Also ich habe auch den Pastor in größte Not gebracht, der hat wirklich teilweise nicht mehr gewusst, was er sagen soll, obwohl der dialogisch geschult war und so. Und dann sitzen wir so zusammen und dann zeigt er mir eine Stelle aus der Offenbarung 5, wo die ganze Schöpfung den Herrn Jesus anbetet. Und dann sagt er, wie diese Leute an Jesus Christus vorbeigehen, das macht ihn einfach fertig. Und das hat gesessen bei mir. Also das war unglaublich. Das ist tief hineingedrungen, dieses Gefühlsargument, sage ich mal, oder auch das Argument, dass Jesus angebetet wird. Und dann bin ich in so einen Wirbel hineingekommen, dass ich zur Selbstmordgedanken gehabt habe, weil ich habe an die Zeugen nicht mehr glauben können, ich habe an das, was die Christen sagen, nicht mehr glauben können, ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, was richtig und falsch ist. Ich wollte schon die ganze Bibel wegschmeißen und dann wollte ich ein paar Mal zu den Zeugen Jehovas gehen und das war immer interessant. Immer wenn ich gehen wollte, ist was dazwischen gekommen. Einmal bin ich krank geworden, einmal war das Moped kaputt. Und ich weiß, wenn ich da zurückgefahren wäre, also wenn ich wieder zu Ihnen gekommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich doch länger noch dort geblieben. Gell? Also es ist unheimlich schwer, sich zu lösen. Man unterschätzt es. Die Leute sind so lieb und so, die kommen. Aber die Sekte selber ist eine Gehirnwäsche. Und das ist auch ganz brutal, weil viele haben ja dann nur mehr die Zeugen Jehovas, das soziales Umfeld. Und wenn sie dann nicht mehr mit können oder wollen, dann werden sie ausgeschlossen. Und dann geht es so weit, dass die Kinder die eigenen Eltern nicht mehr grüßen. So weit geht es. Und das endet manchmal sogar in Selbstmord, weil die Leute so verzweifelt sind. Weil sie irgendwo ihr Gebäude verloren haben oder ihr Fundament. Jetzt haben sie dann gar nichts mehr. Weder einen sozialen Kontakt. Wie gesagt, auch in der Familie wird beinhart durchgegriffen. Also nicht einmal dass man grüßen, die eigenen Eltern grüßen darf, wenn die weggehen oder umgekehrt, die Eltern, die Kinder. Und dann merkst du schon, was Sache ist, dass das ein Despotismus ist, eine Tyrannei. Ja, was hat mich überzeugt? Das Gesamtzeugnis der Schrift war für mich dann doch überführend. Und das möchte ich euch heute, so, schauen wir, wie weit wir kommen, wir haben Zeit. Ich möchte jetzt mal wieder, wenn ich komme, ein bisschen weiterkommen. Also das Gesamtzeugnis und auch die Erklärung von schwierigen Stellen. Jesus Christus, Gott. Wenn wir uns den Herrn anschauen als Person, dann gibt es drei Phasen. Die erste Phase ist seine ewige Existenz als Gott, beziehungsweise als eine Person der Dreieinigkeit. Wir kommen dann noch näher darauf hin. Also der Herr war von Ewigkeit her und wir nennen ihn so Gott der Sohn. Die zweite Phase ist seine Menschwerdung bis zur Auferstehung. Jesus, der Sohn Gottes. Also wie er Mensch geworden ist bis zur Auferstehung, das war eigentlich die Zeit, wo er Mensch geworden ist und als Mensch gelebt hat und auch als Mensch gestorben ist. Und dann haben wir die dritte Phase, der Herr Jesus Christus als der auferstandene und verherrlichte Herr. Also von der Auferstehung bis in alle Ewigkeit. Und in dieser dritten Phase ist der Herr anders als wie in der ersten Phase. Und das ist jetzt ganz wichtig. In der dritten Phase ist er nämlich Gott und Mensch gleichzeitig. Nämlich das, was er auf der Erde auch war, 100% Gott und 100% Mensch. Aber auf der Erde hat er sozusagen, war das Menschsein ganz, ganz vorrangig. Also der Herr hat seine Göttlichkeit nicht ausgespielt und er war 100% Mensch von Geburt weg. Da kommen wir dann noch hin, das ist die zweite Predigt. Aber jetzt ist er der verherrlichte Herr und er hat ja immer noch einen Auferstehungsleib. Habt ihr über das schon mal nachgedacht? Also Gott wird Mensch und er hat immer noch einen Auferstehungsleib. Unser Leib wird ja diesem Leib gleichgestaltet. Also er ist der erste verherrlichte Mensch, aber er ist gleichzeitig unser Herr und er ist Gott. Und wir sehen dann in Bildern, da kommen wir noch hin, in der Offenbarung, wo der Herr Jesus erscheint und dann sehen wir viele Parallelen zu Daniel 7, wo Gott dem Daniel erscheint. Also man kann das gar nicht trennen. Ja, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Im Anfang war das Wort. Das Wort im Anfang, wo kommt denn das noch vor? Ganz vorne, ja, das sind die beiden ersten Worte in der Schrift. Und im Anfang, das bedeutet, dass Zeit, Raum, Materie haben ja irgendwann einmal begonnen. Das kommt uns so komisch vor, gell? Das heißt, es hat eine Zeit gegeben, wo keine Zeit war. Oder, das siehst du, wir kommen schon mit unseren Worten in Schwierigkeiten, eine Zeit gegeben, wo keine Zeit war. Das heißt, Gott ist außerhalb der Zeit, außerhalb von Raum. Deshalb kann er überall sein, deshalb umgibt er uns von allen Seiten, deshalb ist er auch ewig. Alles in der Zeit hat einen Anfang und ein Ende. Gott ist ohne Anfang und ohne Ende, weil er ewig ist. Und also im Anfang, bevor dann die ganze sichtbare Schöpfung, das ganze Universum begonnen hat, war das Wort schon. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das ist für uns logisch, oder? Und das Wort war Gott. Das geht uns wieder weniger ein. Und das ist das, warum der Johannes so beliebt ist, weil er die Dinge so wunderbar ausdrückt, mit denen wir dann, also die so wunderbar zusammenpassen eigentlich mit dem, was wir oft gelernt haben. Ich weiß nicht, wer von euch hat einen Katechismusunterricht durchgemacht in seiner Kindheit? Einige, oder? Die was in der katholischen Kirche und so, auch in der evangelischen gibt es das. Und wenn die Lehre stimmt, was ja bei der katholischen nicht der Fall ist, dann ist das gar nicht so schlecht, dass man so systematisch einmal den Kindern das nahe bringt. Aber wir sehen hier bei Johannes, wie er das wunderbar zusammenfasst, dieses ganze Geheimnis. Und dann sehen wir einen anderen Vers, wo Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich gewesen. Oder wer war es den Vers? Johannes 8,58. Ehe Abraham war, bin ich, sagt da der Herr. Und da haben die Juden die Steine aufgehoben und wollten ihm erschlagen, steinigen. Weil dieses bin ich, das ist ein Hinweis darauf, dass der Herr Yahweh ist. Yahweh heißt ja, ich bin, der ich bin. Ne? Und der Herr sagt nicht, ehe Abraham war ich oder sonst, sondern bin ich. Das drückt er ganz spitz aus, um dem Menschen auch seinen Anspruch zu zeigen. Oder dann sehen wir in Philipper 2, 6 bis 7, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Also da sehen wir wieder, der Herr Jesus, vor seiner Menschwerdung war er in Gestalt Gottes und er hat sich nicht festgeklammert an dieses, sondern war bereit, Mensch zu werden. Ich habe einen guten Freund gehabt, den Werner Bartl, der war sogar relativ bekannt in Linz. Zuerst waren sie extrem hypercharismatisch und wir sind da zusammengekrocht ein paar Mal. Dann ist er normal geworden, sage ich, und dann... Wir waren wirklich gute Freunde. Also ich war eingeladen zu seinen 50er, wo ganz wenig eingeladen. Wir haben wirklich eine schöne Gemeinschaft gehabt. Und dann hat er immer wieder schon so komische Sachen gesagt. Und letztendlich glaubt er heute, dass Jesus Christus nur ein Mensch war, wenn auch ein vollkommener. Keine Präexistenz nennt man das, also keine Existenz vor der Geburt. Und ich habe dann gesagt, tut mir leid, Werner, du bist ein Irrlehrer. Das, was du sagst, das trifft das Herz unseres Glaubens. Denn wenn der Herr nicht vorher war, wenn er nicht in Gestalt Gottes war, was soll dann die ganze Menschwerdung, was soll dann das ganze Evangelium? Also, und ich habe dann die Freundschaft aufgekündigt. Dann hat er gemeint, eine Freundschaft kann nicht vom theologischen Glauben des anderen abhängig sein. Und ich habe gesagt, von Spitzfindigkeiten nicht, von zweitwichtigsten Sachen nicht, von drittwichtigsten schon gar nicht. Aber von fundamentalen Lehren, wenn du das leugnest, dann grüße ich dich nicht einmal mehr, weil du ein Irrlehrer bist. Und da sind wir jetzt bei dem, glaube ich, 2. Johannes steht es, also Menschen, die ausdrücklich die Natur des Herrn verleugnen und Falsches darüber lehren, mit die können wir nicht geistlich Gemeinschaft haben. Ja, nicht einmal sozial, glaube ich persönlich. Also da bin ich beinhart. Ich habe einen anderen lieben Freund gehabt, mit dem habe ich viel Zeit verbracht und auf einmal, der ist ja dann zum, manchmal heißt es der Schweizer, der, jetzt fällt mir der Name nicht ein, gibt es auch so eine Sekte, 100 Mal habe ich es gewusst, jetzt fällt es mir nicht ein. Genau, der da, danke sehr. Auf einmal sind sie dort hingekommen und auf einmal haben die angefangen, die Reinkarnation zu lernen. Habt ihr schon gehört? Das ist auch so eine fundamentale Sache, die unvereinbar ist mit unserem Glauben. Also wenn jemand sagt, Jesus war nicht Gott oder Jesus war nicht wirklich Mensch, oder wir werden immer wieder geboren oder solche Sachen, dann sind es so fundamentale Dinge, die einfach in der Gemeinde keinen Platz haben können. Deshalb müssen wir uns auch mit dem beschäftigen und auch die Ältesten, ganz besonders die Leiter, um hier die Gemeinde zu schützen. Jetzt könnte man aber sagen, die Apostel haben Jesus vergöttlicht. Also jetzt bin ich wieder der Zweifler. Und sagt, die Apostel haben eigentlich das erfunden, weil viele werfen mir dem Paulus das vor, dass sie sagen, der Paulus hat eigentlich die Religion des Christentums gegründet, weil der hat das so super darstellen können, dass es auch für die Heiden wie Öl geworden ist, das was hineingeht. Und letztendlich ist das eine Erfindung des Paulus und der Apostel. Und auch das, Geschwister, und das ist jetzt ganz wichtig, das stimmt grundlegend nicht. Denn was mich auch heute noch so überzeugt davon, von der Gottheit Jesu, ist, dass diese Lehre wurzelt im Alten Testament. Und das wissen jetzt wenige. Also ich habe ja heuer die Weihnachtspredigt gehabt bei euch. Da habe ich schon ein paar so Stellen gebracht. Und ich möchte euch jetzt das nur mal bringen. Der Gedanke, dass Gott Mensch wird, ist bereits im Alten Testament klar verwurzelt. Dazu möchte ich beginnen mit Micha 5,1. Und da steht, und du Bethlehem Ephrata, ich lese einfach vor, ich müsst das nicht nachschlagen, gell? Weil bevor ihr schlagt, habe ich schon wieder gelesen. Und du Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also da sehen wir, der Herr sagt, er wird hervorgehen Aber die Ursprünge dieses Messias sind von der Urzeit her, von den Tagen der Ewigkeit. Micha 5,1. Also das ist schon einmal eine Sache, die man gar nicht wirklich verstehen kann. Und wir sehen, dass vieles im Alten Testament erst verständlich wird durch das Neue. So hat ja der Luther gesagt, das Alte Testament ist die Wurzel des Neuen Testaments und das Neue Testament ist das Licht des Alten. Das heißt, wenn ich das Alte lese im Licht des Neuen Testaments, erst dann kann ich das wirklich verstehen. Dann haben wir Jesaja 9,5. Denn ein Kind ist uns geboren, das haben wir zu Weihnachten uns angeschaut. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und da haben wir jetzt diesen Gedanken ganz stark drinnen, den die Propheten sicher selbst nicht verstanden haben. Nämlich, dass ein Kind geboren wird, auch wieder der Messias, und dieses Kind ist Gott. Starker Gott. Also das Wort Gott wird in der Bibel ausschließlich für Gott verwendet. Es gibt natürlich das Wort Götter, weil sie gegen Götzendienst sind. Aber wenn wirklich jetzt Gott gemeint ist, den man anbetet, dann ist eben, gibt es nur einen Gott, den man anbeten kann. Und dieses Kind wird als starker Gott bezeichnet. Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Also da sehen wir wieder, dass wir das Licht des Neuen Testaments brauchen, damit wir das verstehen, was da im Alten Testament steht. Aber das ist ein Gedanke, der ist nicht erfunden von den Aposteln, sondern der ist schon von vornherein, vom Alten Testament her, prophezeit, dieser Gedanke. Und dann sehen wir noch die Jungfrauengeburt. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Immanuel, also das war praktisch eine Prophezeiung, und Immanuel heißt Gott mit uns. Das ist da, also symbolisch Immanuel, das heißt, Gott ist mit uns, dieses Kind ist Gott und wird auch von einer Jungfrau geboren werden. Also das sind Gedanken, die Jahrhunderte, bevor Jesus überhaupt Mensch geworden ist, ganz klar ausgedrückt worden sind. Dann haben wir noch einige Hinweise im Alten Testament. Das Wort Elohim kommt ja über 2000 Mal vor und das übersetzen wir mit Gott. Eigentlich ist es ein Pluralwort. Das heißt eigentlich, wenn wir mit Gott übersetzen, das war jetzt grundlegend falsch, aber eigentlich jetzt nur von der ganz genauen Bedeutung heißt es Götter. Das heißt, Jahwe ist nur ein Gott, das wissen wir, aber das Wort, was immer wieder für ihn verwendet wird, ist ein Pluralwort. Oder der Herr sagt auch, und Gott Elohim sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde uns ähnlich. Das ist ganz am Anfang gleich, also wo Gott sagt, lasst uns machen. Das heißt, es wird da schon angedeutet, dass in dieser unumstößlichen Einheit, es gibt nur einen Gott, eine Mehrheit drinnen ist. Nämlich Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Die Lehre der Dreieinigkeit steht nicht buchstäblich in der Schrift, nämlich Dreieinigkeit, es ist sehr bald nachher formuliert worden, aber in der Summe kann ich dem nur zustimmen, dass es wirklich aus der Schrift hervorgeht. Dann sehen wir einen weiteren Hinweis im Alten Testament, der Engel des Herrn. Das habt sicher schon als euch aufgefallen, gell, dass da erscheint auf einmal ein Engel des Herrn und der wird dann mit Gott gleichgesetzt. Da möchte ich euch 1. Mose 16,11 und 12 und 13, und da sehen wir wieder, und der Engel des Herrn sprach, da geht es um diese Frau, die den Ismael geboren hat, diesen Sohn, der vielleicht nicht hätte geboren werden sollen. Und da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Entschuldigung, du bist ein Gott, der mich sieht. Also der Engel des Herrn redet zu ihr. Und sie sagt dann, sie nannte den Namen Jahwes, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das heißt, dieser Engel des Herrn, diese Erscheinungsform, wie auch immer, die wird auch als Gott bezeichnet. Und dann sehen wir das in Richter 13 zum Beispiel wieder. Da Also ich habe mir so einen Listenausdruck, der Engel des Herrn aus der Konkordanz. Und das kommt vor von Genesis bis Sacharja. Kommt der Ausdruck immer wieder vor. Nur, ich habe jetzt nur ein paar herausgegriffen. Richter 13, und da erscheint er ja dem Manoach und seiner Frau und kündigt die Geburt des Simson an. Und dann sagt er, der Engel des Herrn, und dann sagt der Manoach, Manoach sagte zu seiner Frau, ganz sicher müssen wir jetzt sterben, denn wir haben Gott gesehen. Also sie haben den Engel des Herrn gesehen, aber dann sagen sie, sie haben Gott gesehen. Und das ist mehrmals so. Also ich kürze das jetzt ab, dass wir mit der Zeit durchkommen. Aber wir sehen, dass das mehrmals so ist. Du kannst es selbst dann studieren oder wenn du liest im Alten Testament. Jetzt ist die Frage, wer ist denn dieser Engel des Herrn? Also schon im Alten Testament gibt es diese Erscheinungen Gottes. Gott ist den Menschen begegnet. Wer könnte denn das sein im Alten Testament? Habt ihr da Antwort drauf? Wer könnte denn das sein? Was? Genau. Also das, die meisten Ausleger und auch ich glauben das, dass in diesen Erscheinungen Gottes vor seiner Menschwerdung als Engel des Herrn, dass da schon Jesus Christus zu sehen war. Also seine Aufgabe ist es irgendwo, den Menschen ganz nahe zu kommen. Und dann möchte ich als letzte Stelle Sacharja 12,10 bringen. Da kann man auch wieder viel streiten über diese Stelle, aber die Hauptlesart lautet folgendermaßen: Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft in Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Da redet eigentlich Gott von der zukünftigen Bekehrung des Volkes Israel. Ihr wart ja gerade dort. Und Gott hat ja noch was vor mit diesem Volk. Und ich freue mich drauf, wenn auch Sie den Herrn erkennen dürfen. Aber das ist eigentlich ein Akt der Gnade. Nur ein Überrest wird überbleiben. Nebenbei nur, was wartet auf das Volk Israel als nächstes? Als nächstes ist eigentlich das Gericht. Weil es ist eigentlich ein gottloser, säkulärer Staat. Das muss man wirklich sagen. Das heißt, ich glaube ganz fest an eine Zukunft Israels, dass die ganzen Verheißungen sich erfüllen werden. Aber momentan erwartet Israel das Gericht. Und sie lehnen immer noch beharrlichst Jesus ab. Und ich habe mir sagen lassen, dass ein Christ, der Jude ist und das Recht hätte, nach Israel zu kommen, wenn er als deklarierter Christ ist, darf er nicht kommen. Weil sie sagen, das Judentum ist, also das passt mit ihrer Identifizierung nicht zusammen. Also da ist schon noch einiges, das kommt erst, aber ich finde es auch ermutigend. Manchmal denkt man, Wahnsinn, wenn man in die Welt hineinschaut, da kann man direkt ins Schwimmen kommen, aus diesem oder jenem Grund. Aber ich glaube, dass das, was wir heute sehen mit Israel, dass es wieder in seinem Land ist, unheimlich wertvoll ist für uns auch als Glaubensstärkung. Weil das gegen alle Wahrscheinlichkeit passiert ist. Ich muss sagen, das stärkt mein Glauben schon sehr, wenn ich sehe, wie Gott handelt. Aber das, was wir hier haben, das steht noch aus. Gott wird den Geist ausgießen und jetzt kommt es nämlich. Und Jahwe sagt es im Alten Bund, ungefähr 400-500 Jahre vor der Menschwerdung, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Kennt ihr die Stelle? Sacharja 12,10. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das gibt ja gar keinen Sinn für den Propheten oder für die Menschen, für die Juden oder für das Volk Israel, weil wie kann man denn Jahwe durchbohren? Da sehen wir es ja wieder, nicht? Wenn wir dann in Jesaja 53 haben, wenn wir nicht das Neue Testament haben, dann könnte man das nicht verstehen. Also soweit einmal zu dem, dass die Bibel auch im Alten Bund schon diesen Gedanken ganz massiv ausdrückt, dass Gott Mensch wird. Ja, wie geht das eigentlich? Es gibt nur einen Gott und trotzdem wird zum Beispiel der Engel des Herrn mit Gott gleichgesetzt. Trotzdem haben wir diese ganzen Hinweise im Alten Bund schon, genauso im Neuen. Es gibt nur einen Gott, aber der Herr Jesus wird mit dem Jahwe des Alten Testaments gleichgesetzt. Hebräer 1 zum Beispiel, da sehen wir, wie Psalm 2 zitiert wird, auf ihn hin. Nicht, also das ist ja auf Jahwe ursprünglich ausgesprochen. Und diese Stellen werden auf Jesus Christus bezogen. Also ist er gleich. Und er wird dann sogar ganz deutlich als Gott bezeichnet. Möchte ich jetzt ein paar Stellen vorlesen. Johannes 20, 28, der ungläubige Thomas antwortete, ungläubig steht nicht drinnen, da kennt ihr, das ist ja sprichwörtlich worden, der ungläubige Thomas. Und er antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Thomas sagt zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Kolosser 2, 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. 1. Johannes 5, 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und das war für mich ganz wichtig, weil ich verstehe es heute noch nicht. Vielleicht kann ich bei dir in die Schule gehen, dass du mir das noch einmal erklärst, ich verstehe es heute noch nicht. Aber nur, wenn wir die gesamten Stellen von Jesus auch stehen lassen, nur dann kommen wir wirklich in die richtige Lehre hinein. Alles andere führt uns in Teilwahrheiten. Das ist ja immer wieder vorgekommen. Wie eben zum Beispiel mein Ex-Freund, der die Menschheit Jesu stark betont, wie die Zeugen Jehovas die Dinge betonen oder lehren, die einfach in der Summe nicht stimmen. Und was mir eben geholfen hat, nämlich auch im Hinblick auf die Dreieinigkeit, das Thema Heiliger Geist müssen wir halt außen vor lassen, weil das ist wieder eine eigene Predigt. Das ist, dass man dann doch in der Schrift auch ganz klare Hinweise sieht auf die Dreieinigkeit, ohne dass es ausgedrückt wird, möchte ich nur zwei jetzt einmal bringen. Wenn jemand getauft wird, was sagen wir denn dann? Und tauft sie? Genau. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das gäbe ja keinen Sinn, wenn nicht jeder für sich Gott wäre und wenn nicht jeder für sich eine Person wäre. Also auch der Heilige Geist, der eben eine, sage ich einmal, die in dem Hintergrund ist, der Dreieinigkeit, auch er ist eine Person und auch er ist Gott. Und dann sehen wir an eine andere Stelle, da lesen wir vielleicht drüber, Offenbarung 1, 4 bis 1, 5. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, ist der Vater. Und von den sieben Geistern, sieben, das ist ja die Vollkommenheit, Zahl der Vollkommenheit, also von dem göttlichen, vollkommenen Geist, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Also haben wir wieder drei, nämlich Gott den Vater, dem, der da war, der da ist und der da kommt, von dem vollkommenen Geist sollen sie Frieden und Gnade bekommen und von Jesus Christus. Und das ist so unheimlich wichtig, Geschwister, dass wir das verstehen, dass diese Dreieinigkeit unbedingt aus der Schrift hervorgeht. Und wenn wir Jesus verstehen wollen und würden seine Gottheit ausklammern, dann haben wir gar nichts verstanden. Ich möchte den zweiten Teil über die, kommen Sie dann auch zu der Menschwerdung, wie ist Jesus Mensch geworden? Aber es gibt auch welche, die Jungfrauengeburt leugnen. Angesehenste Leute in der katholischen Kirche, die, oder andere, die sagen, naja, er war super, dass Jesus da war, aber ob er wirklich von einem, also ohne Vater geboren worden ist, nur durch Gott, das glaube ich nicht wirklich. Das ist auch nicht wichtig, oder? Ist das wichtig oder nicht wichtig? Da müsst ihr euch vorstellen, wenn Jesus von einem Vater gezeugt worden wäre, wie es jetzt heute läuft, wie praktisch alle Menschen so gezeugt worden sind, dann wäre er ein normaler Mensch, oder? Dann könnte er gar nicht sinnlos sein. Dann könnte er uns auch nicht erlösen. Weil ein Mensch, ein normaler Mensch, der kann nur so toll gewesen sein, kann nicht die ganze Sünde auf sich nehmen. Das geht ja gar nicht. Das heißt, wir wären heute noch unerlöst. Genauso mit der Auferstehung. Wenn wir sagen, boah, ich lerne so viel aus dem Neuen Testament, aber ob der auferstanden ist, das ist ja gar nicht wichtig. Ja, wer sowas sagt, der hat ja gar nicht verstanden, um was es geht überhaupt. Wer nicht an die Auferstehung Jesu glaubt, der hat überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Paulus sagt, wenn Tote nicht auferweckt werden, dann lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Dann leben wir doch wie die anderen, wenn wir sowieso nur vermodern im Grab. Warum soll ich denn dann dieses oder jenes tun? Dann hole ich raus aus dem Leben, was geht, oder? Und das ist so wichtig, wenn das nicht sicher ist, wenn Jesus nicht auferstanden ist und Tote nicht auferweckt werden, dann bricht unser Glaube sofort zusammen. Das sind Dinge, auf denen alles aufbaut. Die Existenz Gottes, die Menschwerdung Jesu als Sohn Gottes, dass er sündlos war, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist. Das sind Dinge, die gehören zum Herz unseres Glaubens. Und die müssen wir unbedingt immer verteidigen. Und wir sehen sogar, so weit geht es heute durch die moderne Theologie, die hat eigentlich dazu geführt, dass der Glaube zerstört wird. Das war ja damals nichts anderes. Also die größten Feinde des Glaubens sind oft die, die was als Experten diesbezüglich angesehen werden. Das waren damals die Pharisäer, die Sadduzäer hauptsächlich, die komplett daneben waren. Und auch heute wieder sind sehr oft eben die liberalen Theologen, wo die Auferstehung nicht steht. Das steht nicht. Das wird offen gelassen. Und ich muss sagen, da können wir überhaupt keine Kompromisse machen. Gläubig als Christ kann nur der sein, der wirklich glaubt, dass Jesus auferstanden ist. Ich habe meine liebe Mühe, ich treffe mich momentan mit einem Moslem und wir machen so einen Glaubenskurs. Er ist sehr offen und das am meisten hakt es mit der Gottheit Jesu. Immer wieder, er versteht das nicht, ich muss ihm das erklären, wie kann ein Mensch Gott sein und so. Und dann komme ich in dieselbe Not wie damals die Menschen, die mir das erklären wollten. Das war wirklich schwierig, weil ich habe ihm gesagt, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Das gibt es einfach nicht. Und so geht es mir jetzt genau wieder. Und ich habe einige Zeugen Jehovas zum Herrn geführt und das ist so ganz ein schwieriger Punkt. Also, und so geht es mir jetzt und dann sage ich, schau, jetzt schau mal, dass mit deiner Sünde, dass wir das einmal lösen sozusagen. Weil die Moslems, wenn du das richtig boxt, die sind wirklich leicht zum Evangelisieren in gewisser Weise. Nämlich, wenn du jetzt sagst, hast du Sicherheit, dass du in den Himmel kommst. Also die glauben oft wie kleine Kinder, viel mehr, Himmel, Hölle, die ganzen Dinge, die glauben das, das kannst du voraussetzen. Das macht es irgendwo wieder leicht. Du brauchst nicht über Sünde reden oder dass Gott straft oder solche grundlegenden Dinge, das ist ja alles klar. Aber wenn du ihn jetzt fragst, hast du Sicherheit, dass du in den Himmel kommst, das kann er dir nie mit Ja beantworten. Und da sind wir wieder bei dem, ein Katholik nicht, der kann dir da kein Ja geben, weil es nicht der Lehre entspricht. Ja, wer weiß, ob es ausreicht? Wer weiß, ob Allah das will? Und so habe ich gesagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der muss nicht theologisch alles richtig wissen, sondern der wirklich Jesus als seinen Herrn und Erlöser annimmt, der ist errettet. Und das ist jetzt so meine Strategie, dass ich mich auf das einmal konzentriere mit ihm, weil erst danach, sehr oft durch den Heiligen Geist, dann der Durchbruch kommt, dass man diese Dinge glauben kann und verstehen kann. Meine eigene Schwägerin, die auch von den Zeugen sehr geprägt war, genau dasselbe Problem. Immer wieder dasselbe. Jetzt, wenn wir gelesen haben. Und auf einmal kommt es wieder einmal zu mir. Und ich habe gewusst, also, wie es bei der Tier einer kommt. Da ist jetzt was anderes. Wisst ihr, was sie erlebt hat? Sie hat die Wiedergeburt erlebt. Sie ist keine Theologin gewesen, dass die das, was wir heute machen, alles erklären kann, aber sie hat den Heiligen Geist bekommen in der Zwischenzeit. Und dann habe ich gesehen, so, jetzt passt, jetzt reden wir eigentlich komplett auf derselben Wellenlänge. Habt sicher es auch schon erlebt, oder? Wenn Menschen sich bekehren, sie werden wiedergeboren. Was ich damit sagen möchte, ist, dass das Wichtigste ist, dass Menschen zum Glauben kommen an Jesus Christus als Erretter. Vieles wird erst danach klar. Manche lassen sich die Sünden vergeben und verstehen noch nicht zu dem Zeitpunkt, dass da Jesus der Herr ist und dass sie total ohne ihn verloren waren. Also eine liebe Schwester, und die hat gesagt, boah, Gott hat mit mir einen guten Fang gemacht. Und jetzt haben wir die Sünden vergeben und so, und immer Ego, Ego. Und irgendwann hat sie das verstanden, weil es wirkliche Bekehrung war, echt. Und danach auf einmal hat sie es verstanden, dass der Jesus auch ihr Herr ist und dass sie irgendwo ist und er da oben. Versteht ihr? Das sind Dinge, da wächst man dann hinein. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Wir müssen nicht allen diese Dreieinheit erklären, sondern die Schrift sagt, wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und Jesus ist den Sohn Gottes bekennt. Möchte ich noch einen Vergleich mitgeben und dann sind wir gleich am Ende. Und zwar, mir hat das damals geholfen, wie der Pastor gesagt hat, schau, Bub, das Wasser ist ein Element. Und ich glaube, ich habe sicher den Vergleich schon gebracht, aber ich möchte es noch einmal bringen. Ein Element und es zeigt sich in drei Formen. Die Formen kennen wir als Eis, als fließendes Wasser und als Gas. Und niemand, also der das nicht weiß, zum Beispiel mein kleines Enkelkind, der würde das nicht glauben, dass das dasselbe ist. Nicht? Am Eis kann man Schlittschuh fahren und das andere, das dampft aus dem Topf. Und er würde, also der hat keine Ahnung, dass das dasselbe ist. Wir wissen es, oder? Ein Element, drei verschiedene Erscheinungsformen. Und so hat mir das ein bisschen auch geholfen und das genügt mir heute noch. Komplett. Genügt mir. Ich verstehe auch nicht, dass Gott ohne Anfang, ohne Ende ist. Wir verstehen das nicht. Da stehen wir an. Aber wir haben die Bibel, die uns die Dinge ganz klar sagt. Ganz wichtig ist auch noch die Stellen, die uns den Herrn unter dem Vater zeigen. Für das gibt es schon eine gute Erklärung. Das erste ist natürlich, dass der Herr 100% Mensch war, wie du und ich. Das heißt, als Mensch war er natürlich unter Gott. Als Mensch hat er Gott gehorcht. Als Mensch war natürlich der Vater größer als er. Und eines ist auch noch wichtig, wenn wir die Stellen anschauen, wir sehen, dass innerhalb der Dreieinigkeit ein Rollenspiel ist, das einfach so ist. Und ich nehme jetzt dieses Bild her, ja. Auch es gibt einen Menschen und der ist männlich und weiblich. Ja? Und da haben wir Rollenspiele. Das heißt, Gott sagt, der Mann soll die Führung übernehmen, die Frau soll sich unterordnen. Jetzt ist die Frage, wegen dieser Rolle ist jetzt die Frau weniger wert wie der Mann? Oder ist die Frau weniger Mensch wie der Mann? Ist absurd, oder, der Gedanke? Und so kann ich mir viele Stellen erklären, wo der Sohn sich bewusst dem Vater unterordnet, weil das in der Rolle der Dreieinhalb der Dreieinigkeit so ist. Und das hilft mir einfach, er ist deshalb trotzdem gleich Gott. Und da könnte man jetzt noch vieles dazu sagen. Wir wollen jetzt aber hier beenden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen helfen können, dass euch der Herr als Gott klarer, greifbarer geworden ist. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ein Glauben, der vollkommen verständlich wäre, das gibt es gar nicht, weil unser Glaube handelt ja gerade von Dingen, die wir nie in ihrer Gesamtheit begreifen können. Wir können sie nur ansatzweise begreifen. Wir brauchen nur ins Universum hinausschauen und du kannst nicht begreifen, die Entfernung zwischen Sonne und Erde, das verstehen wir nicht. Du bist in der Mongolei und dann geh dort einmal. Geh mal durch die Mongolei. Du kommst da nicht durch. Wahrscheinlich, wenn es normal ist, nicht? Allein das ist schon für uns zu viel. Geschweige denn der Abstand Erde, Mond, Erde, Sonne. Geschweige denn die 100.000 Lichtjahre, was das die Milchstraße, der Querschnitt ist. Geschweige denn die Entfernung zur nächsten Galaxie, die ganz nah ist. Und geschweige denn die entferntesten Galaxien, die 13, 14 Milliarden Lichtjahre weit weg sind. Wer begreift denn das? Niemand. Und dieser Gott, der so viel größer ist als das Universum, was wir sehen können, und der Mensch geworden ist, wir brauchen das nicht alles begreifen, Geschwister, sondern wir sollen staunen, wir sollen anbeten, dankbar sein, mit unserem Leben darauf antworten und sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Gott ist Gott, das heißt, dass wir unter ihm stehen, dass wir, dass er uns haben will, als seine Kinder, die gehorsam sind. Und für mich heißt es, dass ich mein Leben um die geistlichen Dinge plane. Der Fixpunkt ist nicht, bin nicht ich, das ist auch nicht meine Lebensplanung, das ist auch nicht einmal meine Familie oder mein Beruf. Der Fixpunkt ist Gott und sein Reich. Und alles andere kommt danach. Das ist für mich so eine ganz klare Anwendung. Probier das einmal in dein Leben. Zum Beispiel, meine Frau hat jetzt durch das Enkel, was wir haben, was wir zur Hälfte aufziehen müssen, dürfen. Manchmal müssen wir dürfen. Und sie hat dann ganz bewusst, haben wir beide die Entscheidung getroffen, dass sie wieder ins Haus geht. Also wir haben ihr das kleine Geschäft, was gehabt hat, aufgelöst. Und da hat es ganz schön gebissen. Also ich habe sie ja nicht befohlen, sie hat selber gesagt. Und heute sehen wir, das ginge ja gar nicht anders. Aber sie ist wieder zurückgegangen, ganz. Sie hat also, war so auch bei Weitem nicht voll berufstätig. Und da habe ich schon gemerkt, dass sie damit gekämpft hat momentan, dass das alles aufgibt. Aber es ist nicht anders gegangen im Sinne der Familie. Und das hat uns irrsinnig gut getan. Und jetzt dem Enkel kommt es auch gut, also zugute, dass die Oma da ist. Das ist für mich ein Beispiel. Einfach, wo man sagt, jetzt stelle ich jetzt nicht das, was ich will oder mein Ansehen oder mein, sondern Prioritäten sollen unser Leben ausrichten. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Und das beginnt damit, dass ich mich komplett dem Herrn hingebe. Also ich muss sagen, seitdem ich mich mit diesen Themen beschäftige, ist mir Jesus noch viel größer geworden. Und ich merke einfach, dass ich ihm einfach als Herrn nachfolgen will. Das ist eine, direkt eine kleine Erweckung. Und das möchte ich auch euch wünschen. Amen. Wollen wir noch beten. Herr Jesus, wir haben ja dein Wort heute nicht einmal angekratzt mit dem, was dieses Thema alles in sich birgt. Aber wir wollen vor dir stille werden, denn du bist Mensch geworden. Aus der Ewigkeit heraus bist du Mensch geworden und hast dich erniedrigt und entleert bis zum Letzten. Und das ist für mich so unfassbar. Und das zeigt mir, wenn das wahr ist, dann heißt es auch für mich, dass ich diese Gesinnung einnehmen soll, dass du unser Herr bist, unser Heiland, dass wir unser ganzes Leben nach dir ausrichten sollen in allem, Herr. Ich danke dir auch, Herr, du siehst in meinem Leben auch so große Schwächen. Wir sind so froh, dass dein Blut geflossen ist und dass wir auf dich schauen dürfen, dass wir nicht auf uns schauen müssen, Herr. Und wir wollen von ganzem Herzen dir sagen, dass wir dich lieb haben und dass wir mit dir gehen wollen. Und dich bitten, dass du uns erwächst wieder in unserem Leben. Dass wir nicht einfach so dahin leben und dich vorspannen vor unser Leben, vor unser Trachten und Sinnen, sondern dass wirklich du unsere Ausrichtung bist und das Wichtigste in unserem Leben. Ich danke dir, dass darauf so ein Segen liegt, Herr. Manchmal heißt es große Opfer. Aber ich denke jetzt nur an meine Ehe, wie das gesegnet ist, dass ich mit meiner Frau, mit dir zusammen, dass wir einfach ein wunderbares Leben haben, weil wir von dir her leben wollen, dass du uns auch hilfst, wenn wir Streit haben oder Not. Ja, was wären wir ohne dich, Herr? Du schenkst einfach Segen auf den, der dir nachfolgen will. Herr Jesus, wir wollen dich bitten, dass du Gnade schenkst, dass es uns ganz groß wird, dass du Gott bist und dass du Mensch geworden bist. Amen.